free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zum Mercury Podcast. Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ganz einfach Vertrieb. Mein Name ist Michael Herrmann und ich bin Managementpartner bei Mercury International. Wenn man sich das LinkedIn-Profil unseres heutigen Gastes ansieht, dann fallen einem verschiedene Bezeichnungen auf. CX-Manager at Henkel, One of 15 Faces of Henkel, Corporate Influencer of the Year 2025, Customer Experience, Digital Marketing, Building Partnerships und Creating Opportunities. Es hört sich alles sehr spannend an und deshalb freue ich mich heute, Sebastian Förster zu begrüßen, den Mann, zu dem dieses Profil gehört. Lieber Sebastian, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute für diesen Podcast zur Verfügung stehst.
Ja, vielen Dank, Michael. Ich freue mich, hier zu sein. Und wir haben auf jeden Fall, denke ich, eine super Diskussion über diverse Themen. Und ich bin bereit.
Sehr gut, das freut mich. Das hört sich sehr gut an. Sebastian, ich habe ja schon ein paar Worte zu dir gesagt. Aber sicherlich macht es Sinn, wenn du dich selbst nochmals vorstellst.
Ja, absolut. Genau, also ich bin aktuell Customer Experience Manager für Henkel im Headquarters-Bereich in Düsseldorf. Ich arbeite in dem sogenannten ICD oder Inspiration Center Düsseldorf und kümmere mich jetzt seit etwas über 3 Jahren um das Thema Kundenerlebnis, Business Development und in die Richtung alles im Bereich Adhesive Technologies. Also ne, ein großer Bereich bei Henkel hat natürlich mit Klebstoffen und industriellen Lösungen zu tun. Und dafür bin ich quasi hier vor Ort zuständig, um mit unseren Kunden gemeinsam ne, Workshops zu machen, zu inspirieren, Trends und Innovationen zu eruieren und halt gemeinsam zu arbeiten und natürlich daraus fruchtbare Partnerschaften, neue Projekte und neue Themen zu entwickeln.
Ja, sehr spannend. Und ich glaube, ihr habt ja auch nicht, wenn ich sehe, ob du es gerade schon erwähnt hast, es gibt ja auch diesen Innovation oder das Innovation Center, was ihr habt und wo du ja auch tätig bist. Und hattest du im Vorfeld ja auch geschrieben, dass ihr da die Kunden empfangt und dann entsprechende Workshops macht. Eine Frage habe ich noch. Du hattest schon gesagt, ich sage immer adhesive, aber du sagst es, glaube ich, wie sagst du nochmal? Nicht adhesive Technologies. Adhesive Technologies. Und du hast gesagt, das sind Industrieklebstoffe. Das kennen wir auch aus der Zusammenarbeit mit Henkel und geht an die Industrie und eigentlich wahrscheinlich fast an alle Branchen. Gibt es denn auch, sagen wir mal, Klebstoffe aus der Henkel-Familie, die sich an private Verwender, Nutzer wenden?
Absolut. Also wir haben natürlich eine Sparte, die sich mit Konsumentenmarken beschäftigt. Wenn ich hier in Deutschland im Supermarkt gehe, die Klassiker sind beispielsweise Pritt. Ne, der klassische Prittstift. Wenn ich im Baumarkt unterwegs bin, Patex beispielsweise, ne, also Silikonmasse zum Abdichten, Methylan, ne, diese schöne lilane Verpackung für Tapetenkleister. Ja. Das gibt es auch schon. Das erste Kleisterprodukt gibt es seit 1923. Also ist auch schon seit über 100 Jahren quasi so verfügbar. Und international oder global mit am bekanntesten ist Loctite. Gibt es natürlich hier auch in Deutschland beispielsweise. Also das hat meistens jeder, hat so diese kleine rote Loctite-Tube, 243 Schraubensicherung. Egal, ob ich irgendwas im Garten mache am Haus, egal, ob ich irgendwas am Fahrrad mache, am Auto. Das ist eigentlich so ein Thema, das findet man eigentlich überall wieder. Und jeder hat quasi so eine kleine Tube auch immer am Start, um irgendwelche Schrauben oder Verbindungen halt abzusichern.
Und auch den Prittstift, also absolute Klassiker. Sehr gut. Du hast ja... Und darüber sind wir dann auch nochmal in Kontakt gemeinsam gekommen. Du hast ja dieses Jahr den Titel bekommen, Corporate Influencer of the Year 2025. Das ist ja, hört sich ja wirklich sehr spannend an und sehr beeindruckend. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen ein bisschen mal erzählen, was bedeutet das eigentlich, Corporate Influencer? Was macht so ein Corporate Influencer? Und vielleicht auch... das ist ja nicht nur ein Titel, den man bekommt, damit man sagt, ja, jetzt habe ich einen weiteren Titel, sondern du hast ja auch eine Rolle im B2B-Marketing, die du wahrnimmst. Und dafür hast du ja auch die Auszeichnung bekommen, Corporate Influencer. Also vielleicht, wenn du nochmal sagen könntest, was bedeutet das, was macht so ein Corporate Influencer und welche Rolle hat so ein Corporate Influencer?
Ja, absolut. Also Corporate Influencer zur Definition, es ist letztlich, also wir alle kennen ja irgendwie Influencer, ne? Diese klassischen Instagram Reels und Leute, die dafür bezahlt werden, dass die für Marken, Produkte oder Themen Werbung machen. Corporate Influencing ist letztlich dann hauptsächlich aktuell sehr stark natürlich die LinkedIn-Ausprägung davon. Mhm. Und dabei geht es weniger darum, sage ich mal, als Botschafter für jetzt ne, Produktmarketing oder Produktverkauf zu stehen, sondern halt wirklich für Botschafter des Unternehmens, des Arbeitgebers, der Marke, der Kultur auch zu sein. Das heißt, in meiner Rolle, wir haben letztes Jahr halt dieses Faces of Henkel, diese Kampagne gestartet auch für die Dachregion bei Henkel, wo ich dann auch mit in dieses Programm reingerutscht bin, beziehungsweise mich beworben habe. Und das starke Thema war natürlich, die Arbeitgebermarke zu stärken und, sage ich mal, Mitarbeitern die Chance zu geben, ihren Alltag, ihre Themen, ne, und sage ich mal auch einen sehr persönlichen Einblick in ihren Job und ihren Alltag zu geben bei Henkel. Und das ist letztendlich dann der große Unterschied zwischen klassischem Influencing, das heißt ein Corporate Influencer oder jetzt in dieser Rolle, das ist Rolle, Titel, das ist halt irgendwas, was man viele im Moment noch sehr stark auch nebenbei machen. Es ist einfach die Chance, meine Möglichkeit relativ sichtbar nach außen hin halt eben meinen Alltag, meine Begeisterung für das Unternehmen, aber auch die Innovationsthemen, die wir bedienen, halt auszuleben nach außen, um halt eben da ja die Marke weiter aufzuladen, natürlich auch ne, Kunden zu interessieren, aber auch, sage ich mal, unsere Themen, für das Unternehmen natürlich auch steht, einfach ein bisschen mehr nach draußen zu bringen, aber halt nicht im klassischen Corporate Communications Rahmen, sondern halt deutlich nahbarer, persönlicher und halt eben auch auf meine Expertise so ein bisschen umgemünzt. Und das ist der große Unterschied. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich sage, heute ne, reden wir jetzt über Prittstifte und ich muss dafür sorgen, dass die Sachen verkauft werden, sondern ich erzähle dann eher quasi meinem Business-Netzwerk darüber, ne? Es gibt diesen Prittstift, was ist aktuell neue Innovationen im Bereich, wie wird das Thema Nachhaltigkeit gelebt, ne? Vielleicht nochmal ein Supply Chain-Thema, um so ein bisschen auch Transparenz so mit reinzubringen in den industriellen Apparat, der normalerweise ja für uns auch als Endkonsumenten im privaten Leben vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Okay. Weil dafür natürlich einfach das Interesse da ist und genau die Interaktion damit ermöglicht natürlich vielen Leuten auch mal Fragen zu stellen oder einfach einen besseren Einblick davon zu kriegen. Nicht nur, was wir hier machen tagtäglich, sondern wie die Arbeit in den verschiedenen Profilen natürlich auch aussieht.
Du hast ja am Anfang gerade, also angefangen hast, ein bisschen das zu beschreiben, hast du ja auch nochmal Bezug genommen auf One of 15 Henkel Faces. Da hast du ja gesagt, du bist eines dieser 15 Henkel-Gesichter und du hattest, wenn ich es richtig verstanden habe, du hattest ja einen Bezug hergestellt zum Employer-Marketing oder Employer-Branding, was ja dann, was du auch geschildert hast, was mehr in den Bewerbermarkt geht, aber was ja auch eigentlich interessant ist, denke ich, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, eigentlich den Kanal zu nutzen oder solche Art der Kommunikation zu nutzen, um entsprechende Bewerber anzusprechen, attraktiv für Bewerber zu sein. Gerade wenn man denkt, dass es natürlich immer schwieriger wird, die entsprechenden qualifizierten Bewerber oder Bewerberinnen zu bekommen. Aber das hast du, glaube ich, auch nochmal ausgeführt. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen weiter ausführen. Diese Rolle im B2B-Marketing, diese Aufgabe, die du hast. Wie setzt du das im B2B-Marketing ein? Also du nutzt oder ein Hauptkanal ist, wie du gesagt hast, LinkedIn. Und darüber dann an Kunden auch zu gehen, potenzielle Kunden, oder wie wird das von eurer Seite bespielt oder speziell durch dich?
Genau, also LinkedIn ist halt einfach, ich meine, es ist halt die Business-Plattform für alle. Ja. Das heißt, wird bei euch auch ähnlich sein, das heißt, euer Vertrieb oder ne, eure Kollegen sind jetzt nicht so unbedingt die TikToker, sondern wenn, ne, klassischerweise mehr in Richtung B2B-Kommunikation, LinkedIn als Kanal. Und ich sage mal, in meiner Rolle, ich habe natürlich viel Face-to-Face-Meetings, ich habe viel Workshops hier on-site, physisch, bin aber natürlich trotzdem auch virtuell mit den Kunden, mit den Kollegen auch vernetzt. Das heißt, LinkedIn oder dieses Corporate Influencing bietet mir natürlich die Möglichkeit, auch, sage ich mal, in dem B2B-Marketing-Mix Themen zu platzieren, Interesse zu erzeugen und natürlich auch da kontinuierlich Touchpoints zu schaffen mit unserem Netzwerk, mit den Stakeholdern und mit den Kunden, weil die sollen natürlich nicht nur einfach einen Tag hier sein und sagen, ah ja, ne, coole Themen, finden wir spannend, sondern wenn die dann auf dem Weg nach Hause sind, im Auto, im Zug, je nachdem da, wo sie das nächste Mal auch ihr Handy aufmachen, dann kriegen sie halt eben von mir dann keine E-Mail, sondern sehen vielleicht einen neuen Post zu dem Thema, ach, wir haben ja heute über ne, Industrie 4.0 gesprochen, ja, hier, guck mal, der Förster hat was gepostet, 4.0, spannend, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal mitnehmen, dass wir es beim nächsten Mal mit auf die Agenda nehmen. Das heißt, Corporate Influencing ist demnach eine Chance, gerade auch ne, für Sales oder auch fürs Marketing, Themen über persönliche Profile zu platzieren und halt eben nochmal anders an die Sachen ranzugehen. Weil die größten Schwerpunkte sind ja meistens, okay, ich muss irgendwie Reichweite haben, ich muss die richtigen Leute erreichen, ich muss irgendwie Conversions erzeugen. Und klar, ich kann Anzeigen schalten, ich kann Whitepaper veröffentlichen, ich kann Pressemitteilungen machen. So der klassische Rahmen, die traditionellen Möglichkeiten, die sind natürlich aber immer zum einen meistens teuer und mit Cashout verbunden. Und zum anderen sind die natürlich immer in so einem Konkurrenzfeld. Das heißt, wenn man jetzt über Google-Anzeigen nachdenkt, man bietet ja immer mit 100.000 anderen Unternehmen, die halt auch diesen Spot haben möchten. Das heißt, man hat immer relativ hohen Invest und muss halt immer auch gucken, kommt das Geld auch irgendwie wieder rein. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ich enable oder befähige, sage ich mal, meine Sales-Mannschaft, meine Employer-Branding-Mannschaft, meine Marketing-Leute, halt über ihre eigenen Profile, über eigenen Kanäle, ihre eigenen Netzwerke, diese Themen zu platzieren und so mal ein bisschen einen persönlichen Rahmen zu schaffen, weil ich kann ja trotzdem fachlich kompetent Themen platzieren und trotzdem aber persönlich nahbar dabei sein. Das ist halt im Moment etwas, was sich halt immer mehr diese Corporate Influencer-Schiene halt kristallisiert, dass man halt eben Leute hat, die da ein Gespür für haben, die ein gewisses Netzwerk haben, um halt eben auch da fachlich B2B-Themen so nahbar zu machen, dass es halt eben auch zu Interesse, zur Konversion und halt eben zu neuen Touchpoints mit Kunden führen kann. Ja, und das ist, sage ich mal, so die Rolle, die ich jetzt im Thema Customer Experience, die aber auch Kollegen, die beispielsweise im Field Sales unterwegs sind oder auch Leute, die im Marketing oder in der Produktion tätig sind, durchaus auch nutzen können, weil alle haben natürlich für LinkedIn natürlich immer auch externe Kontakte mit dabei. Es müssen nicht immer Kunden sein, es können auch Zulieferer sein. Das können alte Studienkollegen sein, die jetzt in einem anderen Unternehmen irgendwo arbeiten, im Einkauf tätig sind, die das plötzlich sehen und sagen, ach, wusste ich gar nicht, dass du heute das machst. Lass uns mal irgendwie einen virtuellen Kaffee trinken und austauschen, ob wir nicht irgendwie da nochmal zusammenfinden. Das heißt, man kann unglaublich viel anbieten in der Welt, ohne dass ich direkt einen Cashout damit verbinden muss. Und das ist eigentlich das Charmante daran.
Ohne dass du direkt den Cashout hast und natürlich der ganze Vorteil ist mit einem deutlich geringeren Investment, also zeitlichem Investment von dir persönlich, aber wenn man es vergleicht mit finanziellem Investment, was sonst notwendig ist in den klassischen Anzeigen oder sonstigen, sind das ja immer auch sehr attraktive Kanäle. Und was du zusätzlich geschildert hast, und ich denke, das ist auch interessant, auch unter dem Gesichtspunkt, wenn man jetzt so ein Thema bei Mercury ist, Commercial Excellence, du hast ja auch die verschiedenen Schnittstellen und die verschiedenen Bereiche genannt. Also dass sowohl der Außendienst oder eure Vertriebsorganisation, dass du in die Richtung kommunizierst und die unterstützt. Genauso natürlich aufgrund deiner Funktion und deiner Rolle im Unternehmen auch Schnittstellen hast zur Produktion und sonstiges und damit natürlich diesen innovativen Charakter nach vorne bringen kannst. Und was man gut daran sieht, sind, dass es verschiedene Bereiche und verschiedene Abteilungen letztendlich relevant sind, um im Markt erfolgreich und gegenüber den Kunden erfolgreich zu agieren und zu arbeiten. Du hast ja noch einen zweiten oder noch einen zweiten und du hast ja noch weitere Begriffe in deinem LinkedIn-Profil und zwar digitales Marketing oder Digital Marketing. Man kann ja wahrscheinlich sagen, dass dieses Influencer Marketing wahrscheinlich oder vielleicht auch ein Teil von Digital Marketing ist. Man kann sagen, da sind wir auch schon eingestiegen, Social Media Marketing, Content Marketing gehört dazu. Wenn man das noch ein bisschen weiter aufbröselt, siehst du da noch weitere Möglichkeiten, gerade mit dem Thema Digital Marketing, um in Richtung Kundenbeziehungsmanagement wirksam zu werden, in Richtung Vertrieb, vielleicht auch mit Beispielen aus weiteren, was du bei Henkel machst. Gibt es da noch weitere interessante Aspekte aus deiner Sicht, Sebastian?
Also grundsätzlich, klar, der digitale Werkzeugkasten entwickelt sich ja auch immer weiter. Ja, das heißt, Digital Marketing ist ja erstmal der Grundbegriff und Corporate Influencing ist jetzt eine relativ neue Disziplin, die damit zukommt in den Mix. Zusätzlich hat das aber durchaus dann einen weiteren Effekt auf die anderen etablierten Tools. Ja, das heißt, normalerweise würde ich jetzt sagen, auf LinkedIn, klar, es gibt so der Klassiker Unternehmensprofile. Ja, da würde ich jetzt auch posten, da würde ich Anzeigen schalten. Brauche ich jetzt nur einmal zu googeln, was so aktuell damit zu tun hat. Viele haben bestimmt auch schon diesen Grabstein mit RIP-Unternehmensseiten gesehen auf LinkedIn. Das heißt, da gibt es natürlich im Moment den Trend, dass diese organische Reichweite für Unternehmensprofile unglaublich in den Keller geht. Hat zum einen den Vorteil, dass halt eben private Profile mehr nach vorne kommen. Zum anderen ist natürlich aber auch da, dass LinkedIn natürlich so ein bisschen Trigger setzen möchte, dass Unternehmen mehr investieren, wenn sie halt diesen Corporate-Account pushen wollen. Ne? Also das ist, sage ich mal, als Plattformlieferant immer ganz dankbar, wenn man solche Trigger nutzt, den Algorithmus anpasst. Für jetzt Kollegen im Digital-Marketing-Bereich ist es halt einfach gut, es verändert sich natürlich der Schwerpunkt. Zum einen, wo kann ich, sage ich mal, erfolgreich Kampagnen fahren oder Inhalte reinbringen? Und dadurch ändern sich natürlich auch immer so ein bisschen die Formate. Das heißt, neben dem Klassiker, wenn ich jetzt ein White Paper habe, ich meine, wird jetzt vermuten die wenigsten, also viele laden sich so immer gerne runter, aber wie viel Conversions habe ich da am Ende des Tages? Manche sind vielleicht erfolgreicher als andere, aber was ist meist natürlich ein sehr statisches Format letztlich, ne, dass jemand ein White Paper schickt oder ich lade es runter und dann habe ich das erstmal da. Und das heißt, das ist der Trend, den wir jetzt gerade auch machen, Podcasts oder halt eben so Dialogplattformen zu entwickeln, dass es halt eben, dass ein aktiver Austausch dran steht, weil wir halt eben nicht mehr in einer Industrie oder einer Gesellschaft leben, die halt, sage ich mal, in Monaten oder Jahreszyklen denkt, sondern gerade auch jetzt Stichwort KI beispielsweise, ist ja eigentlich jede Woche gibt es ein Update, ein neues Tool mit rein. Das heißt, der Trend auch im digitalen Marketing geht natürlich immer mehr zu einem Austausch hin, zu einer Interaktion und einer deutlicheren Schnelllebigkeit mit Themen. Ja, und das heißt, alle diese Formate entwickeln sich natürlich darin hin und alles orientiert sich so ein bisschen natürlich dann zeitversetzt an dem, was auch im B2C-Kontext funktioniert. Ja. Wieder Richtung TikTok. Das heißt, LinkedIn pusht dann wieder eine gewisse Zeit lang den Video-Feed und das Video-Feature kommt wieder da und dann gibt es einen extra Reiter dafür, dann geht das wieder zurück, weil natürlich auch immer geguckt wird, wie funktionieren diese Tools dann auf dieser Plattform und wie kommt das an und wie sind die Reichweiten. Da ist jetzt die letzten 24 Monate und jetzt auch noch dieses Jahr immer sehr spannend zu sehen, wie sich auch da natürlich das Werkzeug da Marketing ändert, gerade auch digital, weil es schnelllebiger ist, weil es halt eben für viele sehr einfach ist. Ich drücke irgendwo einen Knopf, schneide eine Konversation mit, habe ich einen Podcast und den kann ich dann, den kann ich Audio platzieren, ich kann daraus einen Videocast machen, ich kann daraus ein Skript rausschreiben, ich kann damit in kleinere Posts oder kleinere Appetithäppchen quasi reinschneiden, die wieder verfertigen. Das heißt, alles ist halt deutlich nahbarer, schnelllebiger und halt eben auch erreichbarer geworden. Ja.
Und ich denke, emotionaler ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Und es ist nicht, wenn man etwas schreibt, ist rational, ist es sachlich. Wenn Personen sich unterhalten oder wenn man einen Podcast macht, wie wir gerade, oder wenn du den, sagen wir mal, selber sowas aufziehst, dann ist es natürlich emotionaler. Und die Botschaften sind wahrscheinlich dadurch, dass sie persönlicher sind oder durch Personen übertragen werden, individueller, sind die auch überzeugender, als wenn es nur ein Text ist, den man nur runterliest.
Das ist ja dieses klassische Zitat, wo ja gerne in der Branche immer gesagt wird, Menschen kaufen von Menschen oder Menschen folgen Menschen. Auf LinkedIn. Und das ist ja auch im Vertrieb so immer das Nonplusultra. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo ein neutrales Angebot hinschicke und sage, kaufen Sie jetzt, weil besonders günstig, sondern ich möchte ja auch mit von Unternehmen zu Unternehmen auch mit diesem Menschen zusammenarbeiten, weiterentwickeln, Synergien schaffen. Und das passiert halt eben nicht einfach irgendwo in diesem System, wo zukünftig vielleicht dann irgendwie irgendwelche KI-Systeme untereinander Auktionen ausführen und dann hoffen, dass sie den besten Preis, die beste Supply Chain Lieferfähigkeit irgendwie rauskriegen, sondern ein gewisser Teil auch dieses Business wird nach wie vor auf der menschlichen Ebene sein. Und auch wenn sich viele davon manchmal ein bisschen abschreiben, aber es hat, wie du schon sagst, mit Emotionen zu tun, es hat mit der Verfügbarkeit, mit der Verlässlichkeit zu tun. Und ich sag mal, die besten Geschäfte sind immer noch heutzutage wirklich auf Handschlag face-to-face, die da entstehen und halt nicht irgendwo in einem Buying Center, wo dann irgendwie zwei Rechner miteinander kommunizieren.
Ja, das stimmt. Eigentlich zum einen die Zukunft KI und zum anderen aber die Basic, wirklich der Handschlag. Ob es noch ein Handschlag ist, aber was du richtig darstellst oder beschrieben hast und was auch unserer Ansicht nach ist, dass es Vertrieb, Verkauf funktioniert zwischen Menschen. KI kann eine unterstützende Rolle wahrnehmen, aber letztendlich ist es tatsächlich die Beziehung, die entscheidend ist und das Vertrauen, das entsteht. Und es wird Commodities geben, die da über Systeme laufen und wo die menschliche Komponente nicht mehr so wichtig ist. Und es gibt andere Geschäftsbereiche oder Kundensegmente, Marktbereiche, wo es mehr um Beratung geht, Unterstützung und wo dann auch die entsprechende persönliche Komponente sehr stark reinkommt. Du hast schon den Bezug zum nächsten Thema gerade auch hergestellt mit dem Thema KI. Und KI ist ja, ein Thema, das vielleicht für die breite Öffentlichkeit nochmal einen ordentlichen Push bekommen hat mit ChatGPT. Meiner Ansicht nach gab es schon das Thema KI auch schon vorher, kennt das aus Maschinen- und Anlagenbau, Predictive Analytics und solche Sachen. Aber für viele wurde es dann mit ChatGPT nochmal richtig, ist meiner Ansicht nach dann wieder ein bisschen so im allgemeinen Bewusstsein ein bisschen abgeflaut. Aus deiner Sicht, wie schätzt du das denn ein? Ist KI mehr als so ein Buzzword? Ist es etwas, was hochkommt und was dann wieder abnimmt? Oder wie schätzt du so die Entwicklung ein? Wo geht das Ganze hin, auch tatsächlich in der praktischen Anwendung, sei es im Vertrieb oder im Marketing?
Also ist auf jeden Fall mehr als ein Buzzword. Und das merkt man ja auch allein dadurch, dass halt jedes namhafte Unternehmen investiert, darin wächst und halt, dass da Milliardenbeträge fließen.
Ja.
Es ist im Moment halt in so einer Exponentialphase. Das heißt, eigentlich jede Woche, wie schon gesagt, ne, kommen neue Modelle, neue Algorithmen, neue Themen auf den Markt. Wir sind gerade in der Phase, wo halt einfach zu viel Bewegung da ist, als dass man das wirklich, sag ich mal, greifen könnte. Das ist wie, ne, das ist die anfängliche Bewegung im Internet, ne, wo sagen, jetzt gibt es irgendwie so Webseiten und Leute fangen an, so darüber zu verkaufen, irgendwie Informationen zu teilen. Und am Anfang hieß es auch, das Internet muss sich durchsetzen.
Ja.
Ne? Das heißt, es sind gerade diese großen Revolutionen und technischen Revolutionen kann man immer sehr schwierig in dem Moment greifbar machen oder einschätzen. Ja. Weil du hast halt eben die Pioniere, die sagen, das geht jetzt richtig durch die Decke, in den nächsten 5 Jahre wird sich da einiges tun. Du hast halt dann den Privatmenschen, wie du schon sagst, der kennt ChatGPT und da irgendwie passiert da was. Aber für meinen Alltag, weiß ich nicht, vielleicht mal eine Reise buchen oder mal ein bisschen googeln. Das heißt, wir haben quasi genau diese große Spanne zwischen, was sich technologisch tut und was letztendlich hinten runterfällt bei der großen Masse. Und ich sag mal, als Vertriebs-Marketing-Profis sind wir im Moment irgendwo dazwischen. Weil wir müssen ja immer genau auch dieses Spannungsfeld da navigieren. Wir müssen zum einen etwas finden, was für unsere Organisation, für unsere Kollegen skaliert, was irgendwie Mehrwert schafft. Ich spare Zeit, ich habe bessere Individualisierung in meinen Botschaften, ich habe bessere Transparenz. Gleichzeitig muss ich natürlich gucken, was nimmt mein Kunde überhaupt an, was ist glaubwürdig und wie kann ich davon, sage ich mal, auch profitieren. Ja, und dazu kommt es natürlich irgendwann, alle Unternehmen und alle Anbieter sagen, ja, da ist KI mit drin. Und nutzen natürlich auch einfach diese fehlende Fachkunde von dann vielen Leuten, die halt sich zwar damit aussetzen, vielleicht mal was benutzt haben, aber gar nicht wissen, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Chatbot, der, sage ich mal, vordefiniert ist auf bestimmte Antworten oder einer, der halt agil antwortet auf Basis von Datenbanken. Und das führt halt einfach dazu, dass wir ein sehr liberales Verständnis im Moment davon haben, was KI eigentlich bedeutet und was es kann.
Ja.
Und ich sage mal, das, was ich am wertvollsten finde, jetzt gerade in dieser Zeit, ist halt einfach, oder ich kann nur jeden dazu bestätigen, es einfach auszuprobieren, diese Tools zu nutzen. Viele davon sind ja auch kostenlos oder im gewissen Rahmen überschaubar, dass man sich halt auch wirklich erste Hand Erfahrungen aufbaut, ausprobiert, weil dann kann man natürlich auch viel besser verstehen, wie kann mich das eigentlich jetzt in meinem Vertriebsalltag unterstützen? Kann es mir helfen, personalisierte Angebote zu schreiben? Kann es mir helfen, besseren Kundensupport zu liefern? Kann es mir helfen, auch beispielsweise Regularien oder Verträge durchzugehen und bestimmte Thematik rauszufinden, wo ich dann nicht 3 Stunden so einen Vertrag durchgehe, sondern halt eben 3 Minuten die kritischen Punkte mit drin habe.
Ja.
Und man merkt ja, ne, 3 Stunden sind 180 Minuten oder halt eben 3 Minuten. Und das ist halt eben, glaube ich, genau diese Skalierung, die aktuell im Markt da ist, die möglich ist, wo aber entweder noch Berührungsängste da sind oder man nicht weiß, wie kriegt man das eigentlich für die Organisation skaliert. Aber da braucht es halt eben Pioniere, da braucht es Leute, die halt eben keine Berührungsängste haben und einfach sagen, wir schaffen den Datensatz, den wir brauchen, um sowas halt eben ans Fliegen zu bringen.
Genau, und ich glaube, das ist echt das Spannende, was du schilderst. Ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, ob du es selber nutzt, aber ich glaube, die Antwort hast du gegeben. Ich nutze es auch. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem und da hat die Gesprächspartnerin gesagt, sie müsste ein 650-Seiten-Dokument durcharbeiten, weil es einfach wichtig ist für ihren Job und neue Rollen und Sonstiges. Und ich habe gesagt, ob dieses Dokument öffentlich zugänglich ist. Und sie hat gesagt, ja, das ist öffentlich zugänglich. Also ist letztendlich öffentliche Verwaltung gewesen tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du eigentlich kein Problem mit Datenschutz und ladest dir eigentlich auf ChatGPT hoch und stell die Frage, oder kannst du mir das kompakt zusammenfassen, die wesentlichen Punkte passend auf meine Rolle. Und auch im, sagen wir mal, im klassischen Verkaufen oder Vertriebsarbeit gibt es so viele, wenn man sich so einen Verkaufsprozess anschaut, eigentlich so viele ideale Schnittstellen, wo ich deutlich effizienter sein kann. Also wenn ich Marktanalysen mache oder wenn ich Wettbewerbsanalysen mache, wenn ich mir Gedanken mache, was sind die Absatzkanäle, kann ich alles über ChatGPT rausbekommen. Und das Interessante ist eigentlich bei den Deutschen, also ich glaube, zum einen ist es, sind wir so ein bisschen das Volk der Zweifler und der Bedenkenträger. Also das ist tatsächlich. Und zum anderen ist es dann aber schön zu hören, wenn ChatGPT, wenn man jetzt Beispiel immer ChatGPT, es gibt natürlich viele andere, aber wenn die in München das ein Head Office eröffnen und dann in diesem Zusammenhang wohl auch sagen oder gesagt haben, dass die Deutschen tatsächlich in der Zwischenzeit schon eine Art Heavy User sind. Es wird sich viel verändern, denke ich, über dieses ganze KI. Aber das Wichtige wird sein, dass man die Chancen sieht. Es gibt Risiken, klar, aber dass man eher in den Chancen denkt und überlegt, wie kann man das nutzen und wie kann man das entsprechend, wenn man im Verkauf, Vertrieb, Marketing oder wo immer ist, wenn man um Kundenbeziehungen geht, dass man das entsprechend einsetzen kann. Jetzt gibt es noch einen weiteren Begriff in deinem Profil und das ist Customer Experience. Und die Rolle, die du wahrnimmst, da hast du ja auch schon gesagt, da geht es viel um Customer Experience, geht um die Schnittstelle mit in unterschiedlichen Bereichen und mit den Kunden. Das ist ja etwas, ja, eigentlich schon deutlich länger in der Marketing-Vertriebswelt ist als das ganze Thema KI. Und ja, da kann man auch manchmal sich die Frage stellen, ist das ein weiteres Buzzword oder ist das etwas, was ein Unternehmen vor sich herträgt? Oder ist das etwas, was tatsächlich gelebt wird? Wie sind deine Erfahrungen hierbei, Sebastian? Und wenn du vielleicht auch ein bisschen, wenn du über diese Custom Experience Erfahrung sprichst, vielleicht auch wieder ein bisschen im Zusammenhang mit Henkel, welche Rolle spielen die Mitarbeiter, Führungskräfte? Wo siehst du so Veränderungen im Anforderungsprofil oder im Kompetenzprofil? Du hattest vorhin auch mal das Stichwort gebracht, Enabling, Enablement, also Qualifizierung. Was ist deine Einschätzung zum Thema Customer Experience?
Ja, also Customer Experience ist ja inzwischen durchaus ein etablierter Begriff in vielen Organisationen. Es ist ein sehr breiter Begriff. Das heißt, Customer Experience kann die Optimierung von einer User Experience auf einer Webseite sein oder es kann natürlich auch etwas mehr der physischen Welt sein, was ich mache in Workshops oder Face-to-Face-Interaktionen mit Kunden. Grundsätzlich ist das Thema oder auch Kundenerlebnis auch im Deutschen ja eigentlich ein ganz zentraler Punkt für als Alleinstellungsmerkmal, als auch Marketing-Tool sozusagen, weil letztendlich der Kunde auch, es ist ja meistens ein Kundenbündel mit verschiedenen Anforderungen und neben beispielsweise Lieferbarkeit, Zuverlässigkeit, Preis ist natürlich auch, sage ich mal, der Komfort oder auch das wirklich einfache Prozesse und Verlässlichkeit wirklich zentral für das Ganze. Und wenn man halt an den großen Marken denkt, egal ob ich jetzt im Konsumentenbereich bin oder auch im industriellen Bereich, sind diese Interaktionen natürlich auch immer dann mit einer positiven Erfahrung verbunden. Mhm. Und Customer Experience, der Bereich oder diese Rolle kann durchaus dazu dienen, halt einfach wirklich nicht nur zu sagen, wir sind irgendwie oder wir handeln kundenzentriert, sondern es ist meistens ja auch eine Disziplin oder eine Rolle, die dafür sorgt, dass der Kunde auch im Auge bleibt und halt eben auch weiterhin eine Stimme hat am Tisch. Dann gibt es halt auch verschiedenste Methodiken. Ich kenne das von Kollegen, die teilweise, wenn die halt große Meetings haben, Team-Meetings haben mit den Key-Accounts, dass dann quasi im Meetingraum ein Stuhl leer bleibt und da sitzt quasi dann der Kunde.
Okay.
Ja, dass man quasi auch wirklich einen visuellen Anreiz schafft und sagt, wir dürfen auf keinen Fall den Kunden vergessen. Weil wenn wir immer nur über Theorie und unsere eigenen Erfahrungen sprechen, vergisst man so ein bisschen diese Kundenzentrierung. Und ich sag mal, das ist ein Bereich, wo Customer Experience wirklich zentral drin ist. Das kann im E-Commerce bei einer Webseite sein, klar. Aber es kann halt eben auch im industriellen Sektor alles andere mit verbinden. Und im Endeffekt muss man halt schauen, wie kriegen wir uns gegenüber dem Wettbewerb durchgesetzt? Was können wir darüber bieten? Und das ist halt eben auch teilweise nicht nur die harten Zahlen, sondern halt eben auch ein Gefühl von Sicherheit, von Vertrauen, von Zuverlässigkeit.
Ja.
Wohin halt eben das Thema Customer Experience so ein bisschen als Brückenfunktion, ich verstehe mich selber auch immer so ein bisschen Bindeglied zwischen Vertrieb und Marketing, um, sag ich mal, da auch die Synergien und auch die Brücke zu bauen im Kundenerlebnis, um da halt auch so ein bisschen, sag ich mal, des Teufels Advokat zu sein intern, zu sagen, ja, ich verstehe unsere Prozesse, ich verstehe unsere Ziele, aber das muss sich im Idealfall natürlich mit den Zielen unserer Kunden auch decken. Ja, das heißt, wir dürfen da nicht konträr aneinander vorbeiarbeiten, sondern wir müssen ja schon ein Ziel verfolgen und möglichst nah zusammenkommen, damit das auch langfristig gut funktionieren kann.
Und siehst du Veränderungen im Anforderungsprofil auf Seiten Vertrieb, Verkauf, wenn man die Kompetenzprofil anschaut, sagen wir mal, man muss ja gar nicht lang in die Vergangenheit, man kann ja sagen, bei vielen Unternehmen heute und wenn man jetzt stärker in Customer Experience und in dem Bereich geht, gibt es so bestimmte Begriffe, wo du sagst, ja, da müssen eigentlich die Vertriebsmitarbeiter, ob es jetzt der klassische Außendienst ist, der in die Filialen geht oder bei euch wahrscheinlich zum Teil in die Baumärkte und oder zu Handwerkern oder zu Key Accounts, wenn es die Industrie ist. Aber bestimmte Themen sollten die Vertriebsmitarbeiter oder Verkaufsmitarbeiter stärker ausgeprägt haben, um diesen Anspruch zu erfüllen.
Wir sind natürlich ein bisschen aus dem privaten Leben verzogen worden, das letzte Jahrzehnt, weil wir sind natürlich zu so einer Sofortgesellschaft geworden. Das heißt, ne, im E-Commerce, ich suche irgendwas und sage jetzt hier bestellen und ne, entweder One-Day-Delivery am selben Tag oder Tag drauf, sind die Sachen da. Wir leben in einer Umwelt von Streaming-Diensten. Das heißt, egal was ich für ein Thema habe, egal welchen Film ich sehen möchte, ich tippe das irgendwo in ein Suchfeld ein und 2 Minuten später ist das Ding da. Ich kann das gucken, ich muss nirgendwo anstehen, ich muss kein Ticket buchen, ich bin halt eben direkt da in dieser Sofortgesellschaft.
Ja.
Und das ist etwas, was natürlich in der Industrie, in etwas, wo Sachen hergestellt werden, nicht immer realistisch abbildbar sind. Und trotzdem muss man aber natürlich so ein bisschen, ja, diese Konversation natürlich betreuen und ein bisschen Transparenz schaffen. Das heißt, die Anforderungsprofile, gerade auch in einem modernen Vertrieb, in einer modernen Organisation, ist halt zum einen dafür zu sorgen, dass es halt eben keine Prozesse oder Hürden gibt, die Sachen unnötig komplex oder langwierig machen. Ja, das heißt, das ist dieses klassische, ganz banal, diese Digitalisierungs-Change-Management-Prozesse, wo alle sagen, wir müssen digitaler werden. Warum müssen wir das machen? Wegen des Kunden. Es muss schneller gehen, es muss reibungsloser funktionieren, wir müssen besser abgestimmt, transparenter arbeiten. Weil wenn der Kunde eine Information sucht und der kann die bei Google schneller finden, als wenn ich die jetzt als Vertriebsmitarbeiter irgendwo in meinen Datensheets versuche rauszufinden, dann läuft irgendwas falsch. Mhm. Na, das heißt, das ist immer so ein großer Batzen, wo man halt eben auch, wo KI auch helfen kann. Na, also ich muss die Leute befähigen, ich muss im Skillset haben, ich muss schneller und komfortabler sein als alles, was eigentlich mal im Internet so zu finden ist. Das ist das eine. Und zum anderen muss ich aber natürlich einfach, weil es viel mehr Industrie 4.0 gibt, es gibt ne, Predictive Maintenance und Themen, wo man halt sehr viel auch mit Algorithmen, digitalen Sensoren und sowas arbeiten kann. Das heißt, es gibt auch viel mehr Daten, die uns zur Transparenz helfen.
Ja.
Und ein klassisches Beispiel aus dem Bereich Customer Experience ist natürlich, wenn ich auf die Bahn warte. Es gab ja eine Zeit, wo es halt diese Anzeigetafeln wie Bahn hat 15 Minuten Verspätung, wo es die noch nicht gab.
Ja.
Ja, wo man sagt, hier Bahn kommt später. So, und ohne Zeitkomponente dazu baut sich natürlich Frustration auf, Stress aus, weil man nicht weiß, ja, 10 Minuten, 2 Stunden, 3 Tage, so wann kommt denn das ganze Ding?
Ja.
Und in Studien wird natürlich danach bewiesen, sobald ich, sage ich mal, dieses Fünkchen Kontrolle an Leute weitergebe und sage, ach, circa 10 Minuten Verspätung oder 2 Stunden,
ja,
sinkt automatisch der Stresslevel, weil ich, sage ich mal, ein Stück Information als Kontrolle dann den Kunden wiedergeben kann.
Mhm.
Ne? Und ich sage mal, das ist etwas, was natürlich heute in der Industrie auch möglich ist, zu sagen, wir sind hier nicht ne, im E-Commerce, wo du auf den Knopf drückst und dann hast du deine ne, 10.000-Euro-Anlage morgen da stehen, sondern es ist ein Prozess. Aber ich kann natürlich auch da den Kunden helfen, Transparenz zu bringen und zu sagen, das sind die Prozesse, das dauert so und so lang, du kannst mich jederzeit anrufen. Aber ich stelle auch sicher, dass du zu jedem Zeitpunkt weißt, wo du stehst mit deinem Thema, mit deinem Projekt und mit dem Prozess.
Ja.
Ja, und ich glaube, diese Komponente, das ist auch noch sehr stark etwas, was wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene haben werden, trotz KI und trotz digitalen Tools, was ich glaube ich auch, oder was ich auch in meinem Alltag sehr stark sehe. Wirklich auch dieses, wir nehmen uns Zeit auch mal für zwischenmenschliche Themen oder wir bilden auch Räume, wo wir halt Sachen auch mal ein bisschen herleiten und erklären.
Ja.
Und für mich ist großes Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also da habe ich teilweise schon 3 Stunden Termine gehabt, wo wir angefangen haben, ja, warum dauert das denn länger? Warum ist das und das vielleicht kostengünstiger? Warum kostet das ein bisschen mehr? Warum dauert das länger? Wie ist die Verfügbarkeit in dem Rohstoffmarkt? Warum muss man das teilweise 3 Jahre im Voraus planen? Und man muss einfach auch mal ja, sich in die Schuhe des Kunden versetzen und sagen, okay, diese Transparenz, dieser Alltag ist vielleicht beim Kunden nicht präsent. Und den muss man ja irgendwie mal sichtbar machen, erlebbar machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Zeitpunkt, auch für alle, die im Vertrieb und Marketing da sind, da rein zu investieren und zu sagen, wir haben viel mehr Daten, wir haben mehr Transparenz, das müssen wir auch nutzen in der Kundenkommunikation, weil halt eben die Erwartung ist, ich drücke auf den Knopf und habe halt morgen alles fertig.
Genau, und ich glaube, wenn man das vielleicht versucht zusammenzufassen und einmal hat man ja die, was du geschildert hast, die Innenperspektive, die man zum Kunden übertragen sollte und erklären sollte, Produktionsabläufe. Und dann hat man zusätzlich die Außenperspektive. Man kann vielleicht sagen, um das nochmal vielleicht in ein paar Punkten zusammenzufassen, auch was du gesagt hast, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was bedeutet das jetzt für einen Verkauf oder Vertrieb, ist es, ich denke, das eine ist, es ist sicher ein Erfolg, noch stärker in der Zukunft davon abhängig, dass ich proaktiv bin im Vertrieb und nicht nur reaktiv, dass ich wirklich auf den Kunden zugehe, ihn informiere, also einmal diese Proaktivität, dann diese Beratungskompetenz, dass ich Informationen weitergebe oder dass ich heute mich mit Sachen schon durch die KI, was wir alles besprochen haben, schon Daten analysieren kann, Informationen generieren kann, wo ich dem Kunden jetzt nicht mehr damit starten muss, eine Bedarfsanalyse oder sonstiges zu machen, sondern eigentlich auch einen gewissen Eindruck schaffen kann und den Kunden beeindrucken kann, was ich weiß, wie weit ich mich beschäftigt habe. Und dann ist man eigentlich bei dem dritten, was auch in die Richtung geht, sich mit dem Kunden zu beschäftigen, wie du gesagt hast, in den Kunden hineinzuversetzen oder auch das Thema Empathie, was dann auf emotionaler Ebene ist. Aber ja, ich denke, das Wichtige ist, dass, was wir hier besprechen, ist das eine, das ganz Entscheidende ist, dass solche Begriffe wie Customer Centricity oder Customer Excellence, wie man das auch immer, was man alles für Begriffe hat, dass das keine Schlagwörter bleiben dürfen, dass das keine irgendwelche nur Werte sind, die irgendwo auf Homepages kommuniziert werden oder in schönen Broschüren, sondern letztendlich steht und fällt natürlich alles mit der Umsetzung in der Realität. Faszinierende Themen, die wir hier besprechen. Und ich könnte stundenlang mit dir über diese Themen sprechen, aber ich glaube, wir sollten trotzdem langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Sebastian. Wir haben ja darüber gesprochen, Social Media und Corporate Influencer und all solche Themen. Und wenn ich nochmal LinkedIn nehme als Kanal, das hattest du das beschrieben, du bespielst das als Corporate Influencer, aber wahrscheinlich jeder, der in unserem Call ist, also ich kenne eigentlich fast keinen Menschen, der nicht ein LinkedIn-Profil hat, und irgendwo hat man ja das meistens auch, um sich selber zu positionieren, sich bekannt zu machen. Irgendwie ist ja jeder, hat so eine kleine Rolle, Influencer zu sein, Personal Branding. Gibt es so drei Tipps oder drei Empfehlungen, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben kannst, wo du sagst, aus deiner Sicht ist das wichtig, wenn man wir müssen ja gar nicht drüber sprechen, Corporate Influencer, da gibt's, das ist ja schon sehr, sehr weit entfernt. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich mich positioniere in den Social Media, LinkedIn, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben?
Also grundsätzlich einfach mal als Rahmenprogramm. Also ich sag mal, selbst wenn jetzt LinkedIn, ich glaube, wir sind auch schon bei über 1 Milliarde Mitglieder quasi weltweit, die auf der Plattform drauf sind. Es ist halt wirklich ein ganz geringer prozentualer Bruchteil von wirklich aktiven Leuten, die auch, sag ich mal, Inhalte erstellen. Das ist eigentlich bei jeder Plattform so, egal ob ich jetzt bei LinkedIn, Instagram, Facebook und so gucke. TikTok dasselbe. Das heißt, die meisten Profile auf diesen Plattformen sind halt konsumierend da. Das heißt, niemand, der aktiv was erstellt, sondern halt eben konsumiert. Und das heißt, alle die sich, sage ich mal, über diese erste Hürde hinwegbewegen können, sagen, hey, ich möchte aktiv sein, die sind plötzlich wirklich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Jeder, der aktiv ist, hat schon mal 99% hinter sich gelassen. Das mal so als Rahmen, ne? Also das als Bestätigung, es ist noch viel Geld auf der Straße hier. Grundsätzlich, und das sage ich natürlich auch intern bei Kollegen, die natürlich jetzt auch verhäuft immer wieder fragen, ja, wie machst du das eigentlich so und ne, die ganzen Inhalte. Zum einen, was mir halt hilft, ist wirklich klar zu sein, was sind so meine Themen? Ne, also ich muss halt wissen, wofür stehe ich persönlich, wofür stehe ich beruflich und was sind so meine 2, 3 Themen, wo ich kompetent bin, wo ich Expertise habe, wo ich Erfahrung habe und wo ich auch was Sinnvolles zu sagen kann. Ja, das heißt beispielsweise Customer Experience mache ich seit ein paar Jahren, kann ich was zu sagen. Corporate Influencing baue ich gerade auf, auch ein spannendes Thema, sage ich was dazu. Und ich sage mal, alles das, was ich dann kommuniziere oder mache, geht dann halt immer durch so einen gewissen Filter durch, wo ich sage, hat das irgendeinen Mehrwert für meine Community, für mein Netzwerk und kann ich dazu was beitragen? Das ist halt immer das Erste, weil viele gar nicht wissen, wo fange ich denn überhaupt an? Worüber spreche ich denn? Erstmal Selbstanalyse, wer bin ich, was kann ich beitragen, wo fühle ich mich auch wohl mit? Und wenn man das gemacht hat, wäre natürlich dann der erste sinnvolle Schritt, das Thema erstmal, ich muss mal posten, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwie mal aktiv werden, um zu sehen, was da geht. Wenn man auch da noch Berührungspunkte hat, der einfachste Tipp, den ich sagen kann, ist, fangt an zu kommentieren. LinkedIn hat vor kurzem ja auch das Feature eingeführt, dass man halt auch Reichweiten für Kommentare sieht bei Posts. Das heißt, wenn ich denke, okay, ich sehe irgendwo, ein Kunde postet was oder es gibt irgendwie neue Trends, Studienanalyse, setze ich einfach mal 2, 3 Sätze drunter und gucke einfach mal, was passiert. Ja, da wird die Welt nicht von untergehen. Im Zweifelsfall fragt sogar jemand nach, hey, coole Ansicht, kannst ein bisschen konkreter werden. Das heißt, man muss erstmal mit so ein bisschen Routine und, sag ich mal, den erste Hürde abbauen, da in den Kontakt zu gehen und halt, sag ich mal, in die Aktivität reinzukommen. Ja, das heißt grundsätzlich, ich muss so ein bisschen meine Themen kennen, dann muss ich aktiv werden. Wie gesagt, Kommentar ist, sag ich mal, relativ einfach umzusetzen, auch ohne was zu posten. Nächste wäre dann einen eigenen Post zu machen. Und das Dritte ist halt einfach dann dran zu bleiben. Also die Kontinuität, weil das Ding ist, ich habe das auch selber schon oft gesehen, Leute sagen, ja komm, ich mach das mal. Die posten dann 2 Wochen mal 3 Sachen, merken dann, okay, ich habe 13 Likes, funktioniert nicht, ich höre wieder auf, bringt ja nichts.
Ja.
Und das ist halt bei vielen Social-Media-Themen oder das war auch schon vor 10 Jahren bei Facebook und so weiter mal das Ding. Es ist halt nichts, was so als Momentaufnahme funktioniert, ne, sondern der Algorithmus lebt. Und es lebt von der Interaktion und von den Communities. Das heißt, wenn ich Followerzahlen sind inzwischen relativ uninteressant geworden, weil früher haben die Profile, die am meisten Follower hatten, auch die meiste Reichweite erzeugt. Inzwischen ist der Algorithmus halt mehr Interessens- oder Inhaltsgetrieben. Das heißt, auch Leute, die nur 100 Follower haben, können trotzdem 1 Million Impressions generieren.
Mhm. Ja,
weil halt eben die Inhalte ein bisschen mehr angepasst sind. Und die 3 Sachen muss man halt einfach mal sich für 3, 6 Monate committen.
Ja.
Und danach kann man immer noch sagen, es bringt nichts oder es ist nicht meins. Ja, fair enough, ist auch wunderbar. Jede Content-Strategie, ähnlich wie mit dem CX-Thema, was wir eben hatten, es gibt nicht das Pauschalrezept. Es ist wichtig, dass diese Funktion, dass diese Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf ist. Aber das heißt auch für jede Industrie und für jedes Profil immer was anderes.
Ja.
Andere machen super gerne Selfies, lassen sich gerne irgendwo sehen, berichten über Events, funktioniert super. Andere machen lieber Videos. Andere posten lieber Whitepaper und machen vielleicht so ein bisschen noch mehr Kompetenz oder mehr Fachinformationen drumherum. Andere machen Podcasts. Und am Endeffekt muss man halt eben das für sich finden, wo man gut mit leben kann, wo man sagt, ne, da kann ich, finde ich gut, dass es online ist. Und es muss aber auch etwas sein, was ich durchhalten kann über längeren Zeitraum.
Ja. Ich denke, das sind gute Tipps und kann man sagen, dieses klare Profil oder diese klare Positionierung, was sind die Kernbotschaften, von denen du gesprochen hast, die ich eigentlich rüberbringen möchte und dann selber Posts zu machen oder man kann ja häufig dann auch Posts zu nehmen, die vom Unternehmen gepostet werden und kann die weiterleiten oder weiterteilen oder man nimmt den Text raus und gibt das als ein persönliches Post aus. Und was du gesagt hast, diese Kommentare und diese Likes und wenn man das zum Beispiel bei Kunden macht, ist es sicher eine Möglichkeit, weiter die Beziehung zu etablieren oder wenn man interessante Nachrichten, interessante Informationen tatsächlich im Kanal postet. Und normalerweise ist ja dann die Community, die man hat, ist ja in der Regel, dass es Leute sind, die eigentlich relevant sind oder einen Bezug haben zum eigenen Gebiet. Damit kommen wir zum Ende, Sebastian. Mir tut es ja wirklich leid, weil, wie ich gesagt habe, ich könnte ja noch weitermachen, aber Ich finde die Diskussion und das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, fand ich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach deine Erfahrungen und mit uns geteilt hast. Und ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel aus diesem Podcast mitnehmen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also kann ich nur zurückgeben, mir hat das sehr viel Freude bereitet, unser Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Wir haben sehr viele Themen besprochen und ich kann halt wirklich nur jeden einfach dafür aufmuntern, ne? Also wirklich mutig sein, einfach mal was raushauen und wenn Fragen sind, ich meine, bin ja aktiv auf LinkedIn, also da freue ich mich natürlich auch auf Anfragen oder auch Kommentare hier und da und ich bin da immer relativ aktiv und dankbar für. Von daher einfach mal machen, genau.
Und vielleicht haben wir jetzt einen Beitrag geleistet, dass deine Community, dass du noch mehr Follower hast. Also ich würde mich freuen darüber, weil ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, weil du ja auch auf LinkedIn viel teilst. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weiter in dieses Thema einsteigen wollen, in diese Themen, die wir jetzt gerade Sebastian Förster und ich miteinander besprochen haben, oder wenn Sie weiter eintauchen wollen in das Thema Sales Excellence oder Commercial Excellence, dann bietet Ihnen unsere Homepage spannende Einblicke, weitere Informationen, Studien, weitere Podcasts, White Paper. Schauen Sie gerne mal auf mercury.de und Mercury mit C und I nach. Und nicht vergessen, bleiben Sie weiterhin positiv und weiterhin mutig. Vielen Dank fürs Zuhören.
Free audio post-production. Biophonic.com.